Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Cannabis Konkret Podcast-Folge. Heute wieder mit Hanna
und Rüdiger. Ja, heute ein persönliches Thema, Rüdiger. Du hattest nämlich letzte Woche am Dienstag einen für dich sehr wichtigen Termin. Was war eigentlich letzte Woche Dienstag?
Ich hatte am Dienstag einen Gerichtstermin und zwar wurde vor 2 Jahren eine Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt, nachdem ich von jemandem zweimal bei der Polizei angeschwärzt worden bin, dass ich doch Cannabis in meinem Keller kultivieren würde und dass ich mich hier über geltendes Recht stellen würde. Ja, jetzt wurde die Verhandlung halt letzte Woche Dienstag abgehalten. Letztendlich, ich konnte allerdings nachweisen, dass ich die letzten 7 Jahre alles getan habe, um zu jeder Zeit die Kostenübernahme und die Verordnung durch einen Arzt zu erhalten. Und somit wurde ich freigesprochen.
Wir haben alle mitgefiebert und ich habe mitbekommen, auch in den Tagen und Wochen zuvor, dass du auch relativ angespannt warst und dass das auch für dich ein sehr, ja, sehr ergreifendes Thema und auch wichtiges Thema ist. Und wie kam es denn dazu, dass du jetzt angeklagt wurdest? Ich habe hier den Termin 7.12.2022 notiert. Vielleicht erzählst du nochmal, was da passiert ist.
Ja, also am 7.12.2022 stand die Polizei bei mir zu Hause vor der Haustür. Ich war zu diesem Zeitpunkt in Hamburg, hatte einen Geschäftstermin, weil ich das Arzneimittelunternehmen, für das ich damals tätig war als Geschäftsführer, verkaufen wollte und dort ein Investorentreffen hatte, ein Käufertreffen, und parallel stand halt morgens um 10 Uhr die Polizei bei mir zu Hause vor der Tür. Es war keiner da, die haben uns 10 Tage lang observiert, Telefon abgehört, Drohnenüberwachung, das volle Programm. Man hat gemeint wohl, es könnte sich hier eventuell doch um einen Schwerverbrecher handeln. Das Problem, was ich natürlich sehe, wenn ich telefoniert habe in dieser Zeit, ging es natürlich um Cannabis. Ich habe damals Cannabis an Apotheken vertrieben, legal natürlich, als Arzneimittelgroßhändler, aber das kann natürlich in so einer Abhöraktion schon mal ein bisschen komisch wirken. Nun ja, die Beamten waren sehr zuvorkommend, haben den Durchsuchungsbefehl wohl gezeigt. Daraufhin kam meine Frau von der Arbeit, hat die Beamten hineingeführt, direkt dort, wo das Cannabis von mir kultiviert worden ist. Wir haben das auch, also weder, wir haben nichts zu verstecken gehabt, das ging hier einfach darum, unsere Medizin oder meine Medizin in dem Moment sicher zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und nichts anderes habe ich gemacht. Ich habe da nicht mitgehandelt oder sonstige Dinge, sondern einfach meine Schmerzen reguliert und mich vor Folter bewahrt.
Mhm. Du brauchst es ja auch gegen deinen Clusterkopfschmerz und bei dir ist Cannabis wesentlich, um auch im Alltag klarzukommen und zu funktionieren. Das ist ja gar keine Frage. Wir, die wir dich ja auch lange kennen, wissen ja auch, warum du konsumierst, aber und du konsumierst nicht, muss ich noch mal ganz deutlich sagen, du medizinierst. Aber wenn ich jetzt diese Geschichte höre, Hausdurchsuchung, Polizei vor der Tür, das ist ja verbunden mit Aufregung, mit Emotionen. Und man wird sofort oder hat das Gefühl, etwas verbrochen zu haben und fühlt sich in die Ecke gedrängt, kann ich mir vorstellen. Erstmal eine relativ unangenehme Situation, um das nochmal untertrieben auszudrücken.
Das Schlimmste in dem Moment war einfach, meine Versorgung war weg. So, und das bedeutete in dem Moment ganz viel Geld schnell irgendwoher organisieren, sich leihen und in die Apotheke gehen und ein Rezept über mehrere tausend Euro einlösen. Das habe ich natürlich dann auch wieder eine Zeit lang gemacht, mich wieder weiter verschuldet, bis es dann irgendwann auch nicht mehr ging.
Ja.
Ja, und das hat einfach keinen Wert. Also Patienten müssen auch hier, wer davon von Cannabis profitieren kann, auch eine Kostenübernahme haben.
Ja, natürlich. Du hast ja einiges durchlitten jetzt, auch die letzten
10 Jahre.
10 Jahre, ja. Und auch seitdem die Hausdurchsuchung war, bis letzte Woche Dienstag, das sind ja knapp 1,5 Jahre, du dir jetzt auch in der Luft hingst und nicht wusstest, ob du jetzt belangt wirst dafür, dass du dich um deine medizinische Versorgung gekümmert hast.
Richtig, also für mich war das immer, wie soll ich sagen, so, das hat mit meiner Logik nicht gepasst. Ich habe mich vor Folter bewahrt und dafür soll ich jetzt bestraft werden. Das war für mich auch, wäre nicht akzeptabel gewesen. Jetzt finde ich es gut, dass der Richter gesagt hat, das Gesetz darf sich hier nicht über Menschenrecht stellen und über schwerstkranke Menschen in diesem Sinne. Wenn der Staat hier Ausnahmegenehmigungen damals erteilt hat, die Krankenkasse hier sich verweigert aus Wirtschaftlichkeit, der Patient zum Spielball wird zwischen Krankenkasse, Staat und immer wieder hin und her gereicht wird, bis er teilweise vielleicht verstirbt oder die Lust verliert, da müssen wir dringend was ändern an diesem System.
Ja, das müssen wir. Was ich jetzt jedoch sehr beruhigend fand, ist der Ausgang der Gerichtsverhandlung am Dienstag. Dass da nach meinem und nach deinem Empfinden und dem Empfinden vieler Menschen das Recht ausgesprochen wurde.
Richtig.
Und also wir noch da an den Rechtsstaat glauben können letztendlich. Dass du als freier Mann hier vor dir sitzt, du hast nichts verbrochen, du hast niemandem was Böses getan, du wolltest dich einfach nur mit deiner Medizin versorgen.
Richtig.
Ja.
Ich muss sagen, mein Rechtsverständnis hatte letztes Jahr einen starken Knicks bekommen, als ich vor dem Landessozialgericht in Essen stand und man mir mitteilte, wir müssen leider den Antrag auf Kostenübernahme oder die Klage ablehnen, müssen wir einstellen, weil Ihr Antrag ist zu alt. Nach 5 Jahren der GBA, Gesundheitsbundesausschuss, hat neue Richtlinien formuliert und das entspricht nicht mehr meinem Antrag. Stellen Sie einfach einen neuen Antrag. Ja. Habe ich gedacht, kann doch nicht sein. 5 Jahre habe ich jetzt auf diesen Termin gewartet und dann wird mir gesagt, Ihr Antrag ist zu alt. Ja. Deswegen auch da rückwirkend habe ich in dem Moment natürlich alles richtig gemacht für mich. Sonst wäre ich auch heute nicht mehr. Und das hat auch das Gutachten, was letztendlich dann nochmal vorgelegt wurde, letzte Woche Dienstag bestätigt. Absolute Therapieresistenz. Cannabis ist die Medizin, die mich am Leben hält. Und ohne Cannabis bin ich verloren.
Und dieses Gutachten hilft dir doch jetzt auch dabei, die Kassenübernahme zu bekommen, oder? Wie ist da der...
Richtig, jetzt mit diesem Gutachten kann ich wieder die Kostenübernahme neu beantragen, die dann auch hoffentlich binnen 2 Wochen entschieden wird. Zusätzlich lasse ich natürlich jetzt überprüfen, alle Rechtsmittel die letzten 7 Jahre hier auch einklagen zu können, wo die Krankenkasse die Kosten nicht übernommen hat. Da ich schon mal eine Kostenübernahme hatte, ist das auch gesetzlich fragwürdig, was dort von der Krankenkasse getan wurde. Und das Gutachten hat meine Akten der letzten 30 Jahre, Gesundheitsakten sozusagen, aufgearbeitet und hier ganz klar gesagt auch die Fehler benannt, die gemacht worden sind. Und so hoffe ich natürlich, dass ich die letzten 7 Jahre rückwirkend einklagen kann. Und das sind in meinem Fall über 25 Kilogramm medizinisches Cannabis.
Und auch sehr viel Geld, was du seither auch für dein medizinisches Cannabis ausgegeben hast.
Fast 500.000 Euro.
Mhm. Enorm.
In den letzten 7 Jahren.
Ja.
Also ich merke auch selber, ich kann es irgendwie alles noch gar nicht realisieren. Ich bin halt seit ich diesen Kampf auf mich nehme, immer nur am Rennen, wie ein Dauermarathon. Ja, ständig passiert irgendwas Neues und die Therapiesicherheit ist immer noch das Wichtigste, was für mich im Vordergrund stand. Und ich bin auf einem guten Wege, sie langsam, aber sicher wiederherstellen zu können. Mhm. Ich möchte einfach nur in die Apotheke gehen, mein Rezept einlösen.
Wie jeder andere schwerkranke
Mensch,
der seine Medizin abholt.
Richtig.
Und der sich nicht dafür rechtfertigen muss.
Genau.
Jetzt klingt das ja stark für mich nach Präzedenzfall. Was glaubst du, könnte dein Fall oder dein Freispruch jetzt auch für andere Patienten bedeuten?
Also definitiv, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich bin kein Anwalt, aber grundsätzlich hat das Gericht gesagt, hier, wer im Notstand ist, ja, keine Alternative hat und die Krankenkassen sich verwehren, der kann hier auch natürlich oder der muss zwangsweise den Eigenanbau halt betreiben. Und da reichen oftmals dann auch nicht 3 Pflanzen aus, um die nötige Versorgung herzustellen. Allerdings sind natürlich auch hier Auflagen, da darf weder mit gehandelt werden, alles andere schließt das natürlich aus.
Hm, natürlich.
Also es ist auch immer die allerletzte Wahl, die ich tun würde. Und es kann auch nicht jeder Patient. Es gehört ja auch ein gewisses Know-how dazu.
Ja, und auch die Fähigkeit noch, ne? Wenn man jetzt, glaube ich, auch schwer krank ist, bettlägerig ist, man kann ja dann auch sowieso nicht mehr was anpflanzen und sich um seine Medizin kümmern. Es kommt ja auch darauf an, in welcher Verfassung man ist.
Genau.
Ja, Rüdiger, ich finde deine Geschichte, deine Erfahrungen sehr bewegend und glaube auch, dass viele andere Patienten sich zum Teil in deinen Erfahrungen wiedererkennen und dass sie dir auch dankbar sind, dass du darüber sprichst und das jetzt mit uns teilst.
Ja, was für uns auch noch sehr schlimm war, wir wurden ja zweimal anonymisiert, bei den Polizeibehörden angeschwärzt und wir haben im Nachhinein halt auch herausbekommen, wer dahinter steckt. Und das ist halt jemand, der der Familie über 30 Jahre sehr nahe steht. Und das war für uns das Allerschlimmste. Warum, weshalb? Ja, man sucht natürlich nach Motiven. Und hier kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ich weiß letztendlich gar nicht, was ich mit diesen Menschen machen soll. Mhm. Ja, der hat mir so viel Schmerz und Folter und Geld gekostet. Sprachlos.
Ja, er hat dich vor die Anklagebank gebracht.
Ja, nicht nur das, er wollte meinen Ruf schädigen, den Ruf meiner ganzen Familie. Er hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr als Arzneimittelgroßhändler, ja, als Managing Director tätig sein konnte. Konnte ich mit diesem Damoklesschwert über mir diese Verantwortung gar nicht mehr fortführen. Ja. Ja, so Verdienstausfall, der dazu gekommen ist. Plus das ganze Equipment, was vernichtet worden ist, abgesehen von der Medizin und natürlich der ganze psychische Schaden, der entstanden ist.
Für dich und deine Familie.
Für die ganze Familie und der ganze Druck. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das selbst geschafft habe. Ich habe einfach immer nur gedacht, okay, weitermachen, anderen Menschen helfen, was du bisher auch getan hast. Das Wissen, was du auch durch die Kultivierung erlangt hast. Ich musste mir ja sehr viel Wissen aneignen, damit ich immer reproduzierbar bei jeder Ernte auch die gleiche Qualität habe, in dem gleichen Standard. Ja, dass es der Apotheke ungefähr entspricht, was dort geliefert werden kann oder ein Arzneimittelgroßhändler. Mhm. Alles schon sehr aufwendig, hochtechnisiert damals gewesen, automatisiert, um halt auch hier das zu reproduzieren zu können. Ne? Mhm. Ich sag mal, eine große Anlage in klein.
Ja. Ich komme noch mal drauf zurück an den guten Freund der Familie, der da Informationen weitergeleitet hat und dich auch in die Schublade des Verbrecherdaseins annähernd geschoben hat. Ich bin da relativ schockiert, deswegen fehlen mir gerade die Worte. Aber das ist ja auch ein emotionaler Verrat und ich glaube, viele Patienten haben auch mit ähnlichen Themen zu kämpfen, dass der medizinische Cannabiskonsum noch nicht gesellschaftlich anerkannt ist und dass da immer noch die Stigmatisierung groß ist und man als Kiffer deklariert wird.
Genau.
Und da fehlte ja auch von deinem damals guten Freund der Familie das komplette Verständnis auch für dich und deine Situation.
Ja, aber der gute Mensch hat ja alles miterlebt, ja, die ganzen Krankenhausbesuche, die Ärztegeschichten und dann schreibt er in irgendeinen Brief rein, ja, kann ja nicht sein, dass die Krankenkasse das nicht übernimmt, wenn er so krank ist. Und jetzt ist er auch noch Geschäftsführer eines Arzneimittelgroßhandels. Ja, und dann denke ich, da wurde einem die Butter auf dem Brot nicht gegönnt. Ich weiß es nicht. Letztendlich habe ich das Gefühl, dass dieser Mensch psychisch sehr krank ist.
Was uns jetzt hilft, ist, glaube ich, nach vorne gucken.
Genau.
Und stolz auf das zu sein, was du geschafft hast, was du durchgestanden hast. Und ich bin auch stolz auf dich, Rüdiger.
Dankeschön. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch hier sein kann.
Ja.
Weil es gab sicherlich oftmals den Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Es ist einfach so viel, jetzt noch mit dieser Anklage leben zu müssen und mit diesem Ermittlungsverfahren 2 Jahre. Stand man ja auch unter Beobachtung. Ja. Es wurde ja auch immer weiter geforscht und geguckt. Und ich habe halt mit der ganzen Industrie gesprochen, mit sehr vielen Menschen. Alles legal besprochen, aber ich hoffe, dass niemand durch mich irgendwie Probleme bekommen hat. Aber ich glaube nicht.
Das war bestimmt und ist bestimmt auch nicht deine Absicht.
Nein, um Gottes Willen.
Ja, Rüdiger, ich freue mich, dass alles so gut ausgegangen ist und dass wir den Podcast heute unter diesen Umständen aufnehmen konnten. Deshalb haben wir extra bis nach der Verhandlung gewartet.
Ja.
Schön, dass es so ist. Danke für deine ehrlichen, persönlichen Worte heute in diesem Podcast. Möchtest du noch ein Abschlusswort finden?
Danke für die Menschen, die mich über die Jahre unterstützt haben, die an mich glauben, nach wie vor, und mich natürlich auch weiterhin unterstützen. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen, gerade im Medizinal-Cannabis-Bereich.
Sehr schön. Danke dir, Rüdiger.
Gut, in diesem Sinne, wir hören uns das nächste Mal garantiert wieder bei Cannabis Konkret. Dankeschön.
Auf Wiedersehen.